Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach.
Mein heutiger Gast ist Nadine Strein. Nadine ist Betriebswirtin, Dozentin, Ausbilderin und Strategin für Azubi-Gewinnung. Das heißt, sie unterstützt Unternehmen dabei, passende Auszubildende zu finden. Gleichzeitig macht sie sich für realistische Anforderungen, aber auch für ein wertschätzendes Umfeld stark. Im Interview sprechen wir darüber, dass Leistungswille nicht nur vom Können abhängig ist, sondern auch vom Umfeld, dass Praktika wichtig sind, weil man bei vielen Berufen von außen gar nicht das komplette Berufsbild sehen kann und dass Kreativität genauso zu guten Lösungen führt, auch wenn Schule das oftmals nicht so sehen kann. Es freut mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für deine Einladung.
Sehr gern. Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin Nadine. Mittlerweile bin ich Betriebswirtin, Dozentin, Ausbilderin und Strategin für Azubi-Gewinnung. Das heißt, ich berate, unterstütze ausbildende Unternehmen darin, Azubis für ihre Ausbildung zu gewinnen, mit der zu ihrem Unternehmen passenden Recruiting- oder Sichtbarkeitsstrategie. Und ich setze mich für wertschätzende Ausbildung und realistische Anforderungen ein. Ich wünsche mir, dass jeder junge Mensch seinen Weg findet und eine berufliche Aufgabe, die ihn erfüllt und ein wertschätzendes Umfeld.
Wie war so ein bisschen so in groben Zügen dein Weg? Du hast ja wahrscheinlich nicht damit angefangen.
Nein, damit habe ich nicht angefangen. Ich bin jetzt nochmal zur Schule gegangen, genau. Ja, nach dem Abschluss der mittleren Reife habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und ich war aber so ein ruheloser Geist und spürte die ganze Zeit, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Und so kamen dann noch verschiedene Weiterbildungen dazu, beziehungsweise berufsbegleitende Studiengänge. Der Industriefachwirt, der Ausbilder und zuletzt dann der Betriebswirt. Und hier habe ich auch gemerkt, dass ich gern Neues lerne und mich gern weiterentwickle. Als Kind bin ich öfter umgezogen und musste in einer neuen Schule immer wieder von vorne starten. Teils mit inspirierenden, aber häufig auch mit sehr uninspirierenden Lehrkräften. Und die haben für mich Lernen langweilig gemacht. Damals hätte ich also nie gedacht, dass ich freiwillig neben einem 40-Stunden-Job jahrelang studieren würde.
Wie kam es, dass, also ja, ich kann nachvollziehen, dass man aus der Schule kommt und Lernen erstmal doof findet, weil das halt irgendwie, ja, auch ja ein Rahmen in der Schule ist, der jetzt vielleicht nicht der schönste ist zum Lernen. Wie kam es, dass du trotzdem da so einen Spaß dran entwickelt hast? Wo ist das passiert?
Also negativ prägend erstmal war auf jeden Fall für mich die Mathe- und Physikstunde in der 9. und 10. Klasse, weil dieser Lehrer mir gezeigt hat, dass man Wissen eben auch einfach nicht abrufen kann, wenn die Lernumgebung negativ ist. So richtig positiv prägend war dann eigentlich das Erlebnis in der Weiterbildung später, weil ich hier erkannt habe, dass auch selbst, also dass ich gerne lerne, dass ich gerne Neues dazulerne, mich gerne weiterentwickle und dass ich auch Sachen, die ich selbst lerne, einfach auch gerne mit anderen teile und weitergeben möchte. Also dieses ganze mehrmals die Woche abends und am Wochenende in die Schule gehen, aber da was zu machen, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt und was mich extrem interessiert hat, das hat eigentlich erst so richtig den positiven Aspekt des Lernens, glaube ich, freigesetzt. Zumindest rückblickend würde ich das so sagen. Und ja, schlussendlich habe ich dann im Hauptjob als Projektkauffrau nach dem Betriebswirt eben auch die Azubis in unserem Unternehmen begleitet. Und da war es mir eben auch ein Anliegen, dieses positive Lernerlebnis oder positiven Blick aufs Lernen den Azubis weiterzugeben. Ja, und im Laufe der Jahre hat es sich dann so entwickelt, dass ich durch meine eigene Weiterbildung eben angesprochen worden bin, ob ich nicht auch Dozentin sein möchte bei der IHK. Das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und daraus hat sich dann eben in den letzten Jahren auch eine Vollzeit-Selbstständigkeit entwickelt, wo ich jetzt neben der Dozententätigkeit eben auch Beratungsleistungen und eigene Online-Seminare anbiete. Also ich glaube, so richtig positiv prägend war dann erst die Zeit der Weiterbildung.
Ja, ist interessant, weil man natürlich an die Weiterbildung ja meist auch sowieso schon mit einem anderen Eigeninteresse dran geht. Und wenn man dann natürlich noch merkt, okay, hier macht mir das Lernen wirklich Spaß, weil es mich interessiert, weil vielleicht auch ein paar Hebel anders sind in diesen Weiterbildungen, als das in der Schule ist, dann, ja, ich sag mal, verselbstständigt sich das ja auch meist, ne, dass man dann eigentlich so anfängt zu lernen und dann plötzlich richtig Bock hat. Und ich meine,
Genau.
Das ganze Leben ist ja eigentlich Lernen, ne?
Auf jeden Fall. Und ich habe da, ja, ich lerne jeden Tag was Neues. Ich höre super gerne Podcasts und lese diverse Blogs, Artikel, keine Ahnung. Und für mich ist es wirklich ein lebenslanges Lernen seitdem. Ja, und diesen Blick aufs Lernen wollte ich dann irgendwann eben auch anderen weitergeben, beziehungsweise zuerst fing es mit den Azubis an, die ich betreut habe. Und mittlerweile versuche ich meine eigenen Kinder, ich habe 3 Kinder, damit anzustecken. Bisher läuft es ganz gut.
Arbeitest du heute immer noch viel mit Azubis oder ist es jetzt mittlerweile mehr mit Unternehmen rund um Azubis?
Ja, also mehr mit ausbildenden Unternehmen beziehungsweise Azubi-Recruitern, aber auch Ausbildern. Das ist so der Hauptteil. Aber ich gebe auch immer pro Jahr ein paar Seminare dann in den Unternehmen für die Azubis, sodass ich hier, ist mir auch sehr wichtig, den Kontakt zur Zielgruppe nicht verliere, weil ich finde, um Unternehmen beraten zu können, gerade im Punkto Azubi-Recruiting, musst du auch mit Jugendlichen zu tun haben, ihre Sicht der Dinge hören, ihre Welt begreifen, was sie bewegt. Und ja, deswegen ist das für mich auf jeden Fall wichtig und gehört dazu. Klar, der Schwerpunkt liegt jetzt momentan mehr auf ausbildende Unternehmen und Azubi-Rekrutern, Ausbildern. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch erhalten möchte. Den Kontakt zur Zielgruppe über die Seminare, ja.
Ja, ist ja auch super wichtig, ne? Da einfach auch die Verbindung zu halten zu denen, die es dann am Ende betrifft, selbst wenn du ja eher mit den Unternehmen arbeitest.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bekomme natürlich durch meine Kinder, ne, meine große Tochter ist schon jetzt im Teenageralter, meine Kinder und Freundeskreis auch viel mit, aber das ist noch was ganz anderes wie mit Jugendlichen, die du eben nicht persönlich kennst und denen ihre Geschichten zu hören.
Wie erlebst du die jungen Menschen und die Azubis?
Ich kann nicht bestätigen, das negative Bild, was durch die Presse getragen wird, immer. Ne? Die haben alle keinen Bock mehr auf Arbeiten und sich nicht anzustrengen und, und. So sehe ich das überhaupt nicht. Ich glaube, dass manche von ihnen es vielleicht ja so wirken könnte, weil sie noch nicht so richtig ihren Weg vielleicht auch gefunden haben, beziehungsweise auch in ihrer Lernbiografie eben sehr, sehr viele negative Erfahrungen gesammelt haben und gerade auch eine Zeit haben, in der es für sie selbst nicht besonders einfach ist. Ne? Also Berufsorientierung hat zu wenig stattgefunden in den letzten Jahren, findet gerade aber immer noch nicht in dem Maße statt, wie wir es eigentlich brauchen würden. Und ein wirkliches Auseinandersetzen mit seinen eigenen Stärken und Schwächen in der Schule findet in dem Maße auch selten statt. Ne? Das sind einfach so Starthilfen, die Jugendliche auch einfach brauchen, um herausfinden zu können, was möchte ich beruflich tun, was erfüllt mich mit Leidenschaft und wo möchte ich beruflich tätig sein. Und da brauchen sie unsere Unterstützung und nicht unsere Geringschätzung oder unsere negativen Kommentare, sondern wir sollten den Blick auf den Menschen, auf den Jugendlichen haben und einfach uns als Erwachsene, als Umfeld, als Gesellschaft auch fragen, welchen Teil wir dazu beitragen können, um ihnen einen positiven Weg in die Zukunft, ja, sie darin zu unterstützen.
Ja, das finde ich super wichtig, weil gerade in den letzten Jahren haben Jugendliche ja doch sehr viel gelitten, sage ich mal, ne? Und haben ja auch sehr viel abbekommen.
Ja.
Und da sind natürlich auch nochmal stärkere Rückstände entstanden, was so Berufserfahrung angeht oder also beziehungsweise diese Berufsbildung und diese Dinge.
Berufsorientierung.
Berufsorientierung, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Als das, ja, das war natürlich die ganzen Jahre vorher auch schon wenig, aber es war natürlich noch viel weniger. Ne? Und
Ja.
Irgendwie habe ich so den Eindruck, man hat jetzt so auf diese letzten Jahre irgendwie so einen Deckel drauf gemacht und so, ja, das ist alles Vergangenheit, ne, komplett abgeschlossen, ja, aber trotzdem haben wir ja Auswirkungen. Und viele, glaube ich, schimpfen einfach nur über die Auswirkungen, anstatt zu gucken, okay, es hat ja Gründe, warum das so ist, ne? Oder warum das auch so wirkt.
Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Und das ist auch eine Challenge, eine Aufgabe, die kein Jugendlicher mit 14, 15, 16 Jahren alleine lösen kann. Also woher auch, ne? Die waren noch nie berufstätig, die sind noch nie in den Beruf gestartet. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Und da kann man nicht einfach nur sagen, das ist jetzt so, die haben alle keine Lust. Nein, die brauchen Unterstützung und den Weg zu finden zu dem, was sie machen wollen. Und dann haben die auch Lust. Also, ne, ich muss ja erstmal wissen, was möchte ich überhaupt tun. Und wenn ich hier Unterstützung habe, das rauszufinden, dann die sind nicht weniger motiviert, wie wir es waren.
Dann arbeitest du ja mit den Unternehmen in der
Ja.
Azubi-Gewinnung. Wie erlebst du diese Seite?
Kurzer Sidekick vielleicht. Ich erinnere mich ganz, ganz gut an ein Seminar noch vor Corona. Ich glaube, es war im Herbst 2019. Und da habe ich in einem Seminar den Satz gesagt, wir kommen jetzt in die Phase, wo ihr euch als Unternehmen bei den Jugendlichen bewerbt. Und der Aufschrei war groß, die Diskussion danach anstrengend. Und jetzt erkennen die Unternehmen 2024, dass sie in der Situation sind, dass sie in Sachen Azubi-Gewinnung was tun müssen, auf die Jugendlichen eingehen müssen und hier der Blickwinkel sich einfach geändert hat und der Markt halt auch eben gerade so ist, wie er ist. Es sind zu wenige junge Leute, die nachkommen an Fachkräften und ja, die Unternehmen müssen aktiv werden, um Azubis zu gewinnen. Die Zahlen sind zwar besser geworden, aber sie sind ja immer noch schlecht. Das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Ausbildungsplätze werden immer noch nicht besetzt. Es kommen zu wenig qualitativ gute Bewerbungen rein. Zumindest ist das immer so das, was von den Unternehmen nach außen gegeben wird. Wobei man mit Qualität, also das, was ich an Kommunikation nach außen gebe als Unternehmen, ist ja häufig auch das, was ich an Qualität bekomme. Ne? Also häufig liegt es auch einfach daran, dass ich das, was ich möchte oder suche, nicht so on point nach außen kommunizieren kann. Ich sage immer, es gibt für jedes Unternehmen den passenden Azubi, aber Unternehmen und Azubi müssen halt eben auch zusammenfinden. Und dafür braucht es halt ein bisschen Strategie, ein bisschen Sichtbarkeit und Offenheit und ein Verständnis für die Zielgruppe.
Dann hattest du gesagt, dein Schwerpunkt ist ja sowas wie realistische Anforderungen und auch Wertschätzung, also wertschätzende Kommunikation, was glaube ich.
Ja.
Wie ist das daraus, also wie ist das da als explizit, als wie, also wie sind das als explizite Punkte da reingekommen?
Ja, durch meine eigenen Erfahrungen, glaube ich, auch, die ich so gesammelt habe. Und auch so die Erkenntnis, dass eben ja, Leistungswillen nicht nur von Können abhängig ist, sondern eben auch vom Umfeld. Bist du unterstützt, bist du wertgeschätzt und gesehen, dann ist halt so viel mehr möglich. Und wie gesagt, ich habe viele Lehrer kennengelernt, natürlich, dass ich als Kind sehr häufig umgezogen bin und unterstützende, aber auch ja, uninspirierte Lehrer und habe dann im Laufe der Zeit eben erkannt, dass das eben nicht nur von meinem eigenen Können und von dem abhängig ist, was ich mitbringe, sondern auch, ob du das Umfeld hast, das Lernumfeld, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich zeigen kannst, in dem du dich so wertgeschätzt fühlst, dass du auch dein Können, dein Wissen nach außen tragen kannst und inspiriert bist, eben zu lernen und weiterzumachen.
Ja, und es schafft ja auch ein Umfeld einfach, also alleine schon aufgrund der Rahmenbedingungen, in denen Lernen oder auch Wissen wieder abrufen in irgendeiner Form ja auch wieder leichter möglich wird. Also ist ja eigentlich ein ganz,
Ja.
ganz wichtiger Basisaspekt eigentlich für jedes Lernen.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Also ja, die Sachen, die ich, also die Fähigkeiten, die ich so mitnehme für mich oder so rückblickend für mich benenne, ist eben auch so dieses Dranbleiben, weitermachen, den eigenen Weg finden, bei sich bleiben. Und nur weil von außen jemand sagt, dass du das nicht kannst, heißt das noch lange nicht, dass du das nicht kannst, sondern du musst halt eben dranbleiben, weitermachen und deinen eigenen Weg finden. Und ja, manchmal sind es auch die äußeren Rahmenbedingungen eben, die uns Lernen schwer machen und gar nicht das, was wir so mitbringen fürs Lernen, ne, als Mensch.
So ein bisschen hast du es ja schon angeschnitten mit deinen Schulwechseln. Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Also lange Zeit war Schule für mich immer ganz stark von Veränderungen halt geprägt. Und ich muss auch sagen, dass dass häufig für mich im Vordergrund stand, erstmal anzukommen in der Klasse, ein Umfeld zu finden, in dem ich mich wohlfühle, also neue Freunde zu finden und so weiter. Das ist natürlich keine angenehme Situation, wenn du immer vorne stehst und sagst, ja, das ist Nadine, unsere Neue. Das war so der Satz, denn der gefallen ist, den habe ich schon innerlich gedacht, nein, ich muss wieder gehen. Aber es nutzt dir ja nichts, ne? Wir haben Schulpflicht, ich musste ja jeden Tag in die Schule gehen. Und ja, das ist so, glaube ich, das, nur so dieses Weitermachen, dranbleiben und halt eben den eigenen Weg finden, sich ein Umfeld schaffen, das einen unterstützt. Und in der Schule kann man nicht momentan, so wie Schule ist, nicht in jeder Situation was ändern. Aber ich denke, dass man ganz viel auch mit Unterstützung der Eltern, ne? Also wenn ich Unterstützung vom Elternhaus habe und die Kommunikation mit den Lehrkräften auch offen ist und so weiter, dass man da ganz, ganz viel halt eben auch erreichen kann. Ich stelle es jetzt bei meinen eigenen Kindern fest, dass sich da auch ganz, ganz viel tut, ne? Also auch in Schule generell, aber auch unter den Lehrkräften, dass da schon auch die Bereitschaft da ist, den individuellen Schüler mehr zu sehen, wie das jetzt noch, so wie ich mich erinnere, in meiner eigenen Kindheit war.
Was hättest du dir damals anders gewünscht?
Ja, dass man einfach mehr das Kind, den Jugendlichen individuell sieht. Ne? Also so auch, dass jeder halt unterschiedlich sein Wissen zeigt. Ne? Also ich bin schon immer ein sehr, sehr kommunikativer Mensch. Und hin und wieder soll es mir auch schwer gefallen sein, mal nicht dazwischen zu reden. Ich kann mich dann so einige Episoden erinnern. Aber das ist halt so, ne? Also ich finde, Lehrer müssen eben damit umgehen, dass jedes Kind unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt und dass es halt eben ja ganz individuell ist und dass es da eben nicht nur diese starren Leitplanken gibt, die wir in der Schule häufig kennen und ja, dass auch Kreativität zu guten Lösungen führt und nicht es immer nur einen Weg gibt für richtig oder falsch, ne? Also kreative Lösungen, Einfühlungsvermögen, Empathie. Das können auch tolle Ergebnisse hervorbringen. Und ich finde, das wäre schön, wenn das in der Schule ein bisschen mehr noch gelebt werden würde.
Deine eigenen Kinder, gehen die auf eine staatliche Schule oder ist das irgendwie eine besondere Schule oder?
Nee, es ist ein staatliches Gymnasium bzw. Grundschule. Genau, also ich gehe nicht auf eine Privatschule oder Waldorf- oder Montessori-Schulen.
Okay. Ja, ich freue mich ja immer, das zu hören, dass es dann da zum Teil auch anders wird, weil ja, ich kann das aus meiner Erfahrung mit den Schülern, mit denen ich arbeite, nicht so sehen oder nur in Einzelfällen sehen, aber nicht jetzt so, dass ich irgendwie so den Eindruck habe, da passiert insgesamt viel.
Ja, das wollte ich damit auch nicht. Also ich glaube, wir haben schon Glück mit unseren Schulen. Das ist auf jeden Fall so. Auch wenn ich, was ich so aus den Gesprächen mit den Azubis dann ziehe, wenn die erzählen von ihrer eigenen Schullaufbahn und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt gerade bezogen auf die Grundschule. Wir haben an unserer Grundschule sehr viele Junglehrer. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Kind und auf das Lernen da ist. Ne? Also die Lehrerin meines Sohnes hat immer so ein Credo, Fehler sind Helfer. Ne? Du musst nur die Reihenfolge der Buchstaben ändern und dann sind Fehler eben Helfer. Und das zeigt ja schon, dass wir einfach mit Fehlern einen anderen Umgang anfangen oder beginnen zumindest. Und dass das gerade bei vielen Lehrern auch ja da ist. Und klar, du in bestimmten Schulen eilt ja auch einen Ruf voraus und du wählst natürlich mit deinem Kind auch Schulen, denen ein entsprechend positiver Ruf vorauseilt. Ne? Das versuchst du ja natürlich schon. Deswegen dürfen wir natürlich nicht unter den Teppich kehren, dass es da noch ganz, ganz andere Herausforderungen gibt. Gerade jetzt auch vor dem Kontext Ausbildung. Die Berufsschulen haben ja auch noch häufig da ja, große Schwierigkeiten, ne? Also was die Qualität des Unterrichts betrifft, aber auch was den Umgang mit den Jugendlichen betrifft. So, dass das natürlich Probleme sind, die wir haben, ja. Aber ich habe, wie gesagt, die Hoffnung, dass sich da was tut. Also wenn ich jetzt vergleiche zwischen unserer größten Tochter und dem Kleinen, merkt man schon auch, dass, auch wenn da jetzt nur 6 Jahre Altersunterschied sind, dass da schon auch ein Wandel passiert. Ne? Ob der ausreichend ist, das möchte ich jetzt nicht bejahen, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Dinge in Bewegung kommen. Natürlich könnte es schneller gehen, besser noch gehen. Ich hätte auch noch einige Vorschläge zu machen. Ja.
Ja, da kommen wir ja noch zu den Vorschlägen. Es ist ja schon schön zu hören, dass sich da anscheinend doch zumindest ein bisschen was tut. Zumindest da, wo jüngere Lehrer nachkommen.
Ja.
Das lässt ja hoffen. Welche Fähigkeiten hast du in der Schule gelernt, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Dranbleiben und ja, Wissen aufnehmen, aber auch so den eigenen Weg beibehalten. Ne? Also nicht zu stark beeinflussen lassen, sondern das ein Leitspruch für mich ist auch einfach, der Weg ist das Ziel, der Rest ergibt sich. Ne? Das ist so ein Satz, der mich schon lange begleitet. Und ja, spiegelt, ich glaube ich, auch so das wider, was ich so mitgenommen habe.
Woran würdest du das festmachen? Also wo hast du das in der Schule gemerkt oder an welcher Stelle hast du das gelernt oder erlebt?
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, dieser eine Physik- und Mathematiklehrer, der hat mich, ich habe das gelernt, ich konnte das zu Hause, aber ich konnte es bei ihm im Unterricht nicht abrufen und hatte dann auch jahrelang für mich abgespeichert, vielleicht kann ich das einfach doch nicht. Ne? So, ich stelle jetzt fest, auch im Lernen, weil wenn ich mit meinen Kindern lerne, ich kann die Sachen noch, ich weiß die noch. Ich weiß manchmal sogar noch, mit welchem Stift ich die Überschrift zum Beispiel unterstrichen hatte. Ne? Also da ist was hängen geblieben und ich konnte das damals aber einfach nicht abrufen. Also es ist nicht so, dass ich es nicht konnte oder wusste, sondern ich konnte es in dieser nicht guten Lernumgebung einfach nicht abrufen. Und ich bin froh, dass ich dran geblieben bin und weitergemacht habe und mich nicht von einzelnen Lehrern, das waren ja nicht alle, muss man auch sagen, ich war auch kein grundsätzlich schlechter Schüler, aber Mathe und Physik, da hatte ich schon so meine Schwierigkeiten, so 2 Jahre lang mit. Und dass ich da einfach irgendwie einen Weg gefunden habe, weiterzumachen und an mich zu glauben und mich nicht von einem Einzelerlebnis oder von einem Erlebnis mit einer Person so stark habe beeinflussen lassen.
Wie hast du das damals dann in dem Unterricht geschafft?
In dem Unterricht war es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann mündlich konnte ich das nicht. Ne? Ich konnte mit ihm einfach, wenn ich abgefragt wurde oder auch Unterrichtsbeiträge oder so, das ging einfach nicht. Und ich habe dann irgendwann meinen Fokus einfach auf die schriftlichen Leistungen gelegt, ne? Weil da hat er mich ja mit dem, was er gesagt hat, nicht so direkt beeinflusst. Und ansonsten, also heute ist es ja auch häufig so, dass Eltern viel mehr noch mit den Lehrern in Kommunikation gehen und sich austauschen über den Schüler und so weiter. Auch ich mache das mit meinen eigenen Kindern. Und damals hat man aber zu uns auch immer gesagt, ja, wird wohl an dir liegen, wenn der Lehrer das so sieht. Ne? Das war ja so damals auch noch in den 80er, 90er Jahren, wo ich zur Schule gegangen bin. So das, was häufig an Kinder herangetragen wurde. Und neulich sagte eine Freundin zu mir, die ich eben schon seit der Schulzeit kenne, und siehst du jetzt bei unseren eigenen Kindern, erkennen wir, es liegt doch nicht immer an den Kindern, sondern auch an den Lehrkräften und an den am Umfeld. Und genau so ist es. Ne? Also ich habe dann meinen Weg gefunden, so ne, meine Noten in einem angenehmen Bereich zu halten, indem ich mich aufs Schriftliche fokussiert habe. Aber wirklich was ändern konnte ich ja nicht. Ne? Aber dadurch, dass ich ansonsten ein wertschätzendes Umfeld hatte, von zu Hause aus, konnte ich weitermachen.
Ja, das ist vor allen Dingen auch, deswegen habe ich da so nachgebohrt, auch ein wichtiger Hinweis auch an junge Menschen, die jetzt hier zuhören, dass einmal, ja, es einfach auch nur daran liegen kann, dass das Lernumfeld in der Schule nicht so ist, dass du es in der Klasse abrufen kannst. Und dass natürlich auch immer das Schriftliche ein Instrument ist, wo man dich nicht so viel aus der Ruhe bringen kann oder wo auch ein Lehrer nicht durch eine Zwischenfrage oder einen blöden Kommentar ja, dich verunsichern kann, ne? Dass das einfach ein Instrument sein kann, wo man sich daran festhalten kann und wo man auch den Schwerpunkt drauflegen kann und dann trotzdem ganz gut noch da durchkommt.
Genau, also im Mittel dann trotzdem gut durchkommt und Gott sei Dank bestehen ja die Noten aus mehreren Teilbereichen, ne? Schriftlichen Leistungen, also großen und kleinen Tests, aber halt auch eben mündlichen Noten beziehungsweise Referaten und so weiter. Und so kann man, glaube ich, auch, wenn man gerade introvertiert ist, kann ja auch ein Thema sein. Ne? Das war jetzt zwar nicht mein Problem, dass ich mich nicht getraut habe zu sprechen, aber mich das sehr stark beeinflusst hat, der Blick von jemandem oder wie die Frage gestellt wurde und so weiter. Und dass das dann einfach so der Weg war, da durchzukommen.
Gab es Werte, die du aus der Schule mitgenommen hast?
Dass mir nicht andere sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Dass ich meinen Weg selbst finde, dranbleibe, dass das Lernen und Entwicklung eben auch Unterstützung, Verständnis und Wertschätzung braucht und dass der ganze Mensch gesehen werden muss. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, was ich gelernt habe und dass ich auch versuche, eben wenn ich mit Auszubildenden Kontakt habe, weiterzugeben, aber auch den Ausbildern weiterzugeben. Oder auch jetzt gerade in der Azubi-Gewinnung, dass sich kein Mensch nur aufgrund seiner Zeugnisnoten beurteilen lässt. Und dass es so vielfältige Gründe gibt, die dazu führen, warum in dem einen Fach die Note steht und in dem anderen die andere. Und dass das noch gar nichts darüber aussagt, wie derjenige geeignet ist dann im Beruf. Und hier auch einfach den Blick zu weiten und den jungen Menschen erstmal kennenzulernen, ihm eine Chance zu geben und ihn nicht formal nach irgendwelchen Anforderungskriterien auszusortieren. Beziehungsweise auch realistische Anforderungskriterien als Unternehmen zu entwickeln. Weil wir haben immer noch häufig Berufe, in denen Fachabitur oder mittlere Reife verlangt wird und die ein Hauptschüler oder qualifizierter Hauptschulabschluss genauso, also ne, wo die mittlere Reife einfach nicht die Grundvoraussetzung ist, um mit diesem Beruf gute Leistungen zu bringen, sondern eben was ganz, ganz anderes. Und dass wir eher auf die Fähigkeiten gucken, die derjenige erlernt hat und nicht nur formal nach Zeugnisnoten hier aussieben. Ja, das ist ja schon ein Aussieben. Ne? So, der darf weiter, der darf nicht. Und ja, Noten können auf so vielfältige Weise entstehen und haben nicht immer was mit der Leistung und dem Können zu tun, das derjenige gezeigt hat im Unterricht oder in der Schule.
Ja, super, super wichtig. Und das möchte ich auch tatsächlich nochmal betonen. Also es gibt ja tausend Gründe, warum auf dem Zeugnis in einem Fach eine 5 steht. Das kann von Faulheit sein, über da war zu Hause in der Zeit familiär was los und dann war es das schwächste Fach, was dann als allererstes richtig abrutscht. Das kann darüber sein, dass es mit dem Lehrer nicht funktioniert hat. Das kann sein, dass die Anforderungen extrem hoch waren. Und andersrum, nur weil auf dem Zeugnis in Englisch eine 2 steht, heißt das auch noch lange nicht, dass der vernünftig mit jemandem am Telefon sprechen kann in Englisch. Na, also das heißt, die Frage ist ja auch immer, was bildet die Note tatsächlich ab?
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich jemanden suche, der gut im Englischen am Telefon ist, dann werde ich mir den trotzdem angucken müssen, weil nur weil da eine 1 oder eine 2 auf dem Zeugnis stand, wenn das jetzt ein Lehrer war, für den nur das Schriftliche gezählt hat, solche Lehrer gibt es auch,
ja.
Dann ist man da unter Umständen sehr verloren mit so jemandem. Ne? Also man muss da schon individuell hingucken.
Ja, und die Note hat dann darauf bezogen, jetzt gerade dein Beispiel mit Englisch, gar keine Aussagekraft. Ne? Im Zweifelsfall sagt das vielleicht aus, dass der gut seine Vokabeln lernen kann und auch theoretisches Grammatikwissen einfach gut in diesem Schulkonstrukt, so wie die Aufgaben gestellt werden, wiedergeben kann. Sagt aber noch nichts über seine Sprachfähigkeit, seine Leidenschaft für die Sprache und so viele andere Dinge aus.
Kamst du aus der Schule und wusstest du, was du machen möchtest?
Ja, aber nicht durch die Schule, sondern mein Vater hat mich sehr früh animiert, Praktikas zu machen, neben der Schule beziehungsweise einen Ferienjob zu machen. Und die meisten der Praktikas oder Ferienjobs, die ich gemacht habe, haben dazu geführt, zu wissen, was ich nicht will. Ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und er hat mich auch öfter in den Ferien mit in seine Arbeit genommen. Und ja, so konnte ich im Laufe der Jahre, also ich glaube, es war dann ein Zeitraum von 3, 4 Jahren. Also ich bin dann relativ früh zumindest mit ihm mit ins Büro gegangen und dann später habe ich dann eben auch, wie gesagt, Praktikas, Ferienjobs gemacht. Einmal habe ich einen super bezahlten Ferienjob in der Großküche bekommen. Also ich habe wirklich tolles Geld verdient. Und deswegen habe ich ihn auch angenommen. Gar nicht, weil ich ihn wirklich machen wollte, sondern weil ich einfach Geld verdienen wollte in den Sommerferien. Weil ich weiß gar nicht, was ich mir damals kaufen wollte. Irgendetwas. Ich wollte das Geld haben. Und es war die Hölle. 2 Wochen lang, nee, 3 Wochen waren es, 3 Wochen lang. Und es war die Hölle. Mir war jeden Tag schlecht an den Massen an Lebensmitteln und die Art und Weise, wie sie zubereitet werden. Ich wusste, einem erleben sich mal dafür zuständig, 100, 200 Eier zu schälen für einen Eiersalat. Meine ganzen Handinnenflächen wurden aufgeschnitten. Das war die Hölle. Und ich bin danach aus diesem Ferienjob raus und habe gedacht, okay, also jetzt nächstes Schuljahr, du musst Vollgas geben, das kannst du dir nicht antun. Der Job passt nicht für dich. Ne? Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, für die das passt. Ne? Ich möchte ja gar nicht sagen, dass der Job an sich negativ besetzt ist. Aber mich haben diese Massen an Lebensmitteln, das hat mir Übelkeit gemacht und ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht das Passende für dich und du musst jetzt so finden, was dir gefällt. Also sowas kann es auf keinen Fall sein. Ne? Also das war halt dann auch einfach so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nichts für mich. Heute koche ich hingegen wieder sehr gerne, aber nicht in großen Mengen. Das ist geblieben.
Wie wichtig hältst du Praktika oder so Ferienjobs insgesamt?
Ich denke, dass das, also ich persönlich natürlich auch geprägt aus meiner eigenen Erfahrung finde, es sehr, sehr wichtig, weil du musst so ein Gefühl dafür kriegen, wie ist es zu arbeiten? Wie ist es, in unterschiedlichen Unternehmen zu sein? Deine Kollegen, deine Vorgesetzten sind unterschiedliche Charaktere. Das alleine schon mal zu erleben und mitzubekommen, ist super wichtig. Und da reicht natürlich keine 5 Tage Schülerpraktika, das in der Schulzeit gemacht wird. Das ist einfach viel zu kurz. Das kann so eine erste Tendenz einfach geben, um so die Idee, die man im Kopf hat, was man machen möchte, einfach mal zu gucken, okay, wie ist das denn jetzt so in der Realität? Aber darüber hinaus halte ich weiterführende Praktikas oder Ferienjobs, wo man sich auch vielleicht 3,50 € einfach als Schüler dazu verdienen kann, für sehr wichtig, um so Stück für Stück einfach so rauszufinden, was möchte ich machen? Weil so wie Berufsorientierung momentan ist, kannst du das in der Schule mit dem, was angeboten wird, nicht erfahren. Also das hast du momentan. Es gibt natürlich tolle Ansätze, externe Trainer, die in dem Bereich arbeiten, die super Konzepte haben und das ganz toll mit den Jugendlichen machen. Aber es wird ja nicht in jeder Schule angeboten. Es gibt nicht überall die Finanzierung dafür. Und das heißt, häufig haben wir in der Schule ja gerade noch so die Situation, dass die Lehrkräfte Berufsorientierungsunterricht mitmachen. Und hier ist eine große Schwachstelle, finde ich, dass eine Lehrkraft halt nie in einem Unternehmen gearbeitet hat, häufig. Also vielleicht bis auf eigene Praktika, die dann individuell gemacht wurden. Und dass natürlich hier gar keine Tipps aus erster Hand so unbedingt auch geteilt werden können oder Erfahrungen, ne? Weil halt der Weg einfach in den Berufen anderer war. Und ja, so dass ich momentan vor dem Hintergrund wirklich Praxiserfahrungen von Ferienjobs, Praktikas da sehr wichtig finde, um rauszufinden, selbst rauszufinden, was ich machen möchte.
Ja, und vor allen Dingen ist ja, also man hat ja viele Aspekte damit, ne? Also zum einen dieses, okay, ich weiß vielleicht, was mir Spaß macht oder auch was ich vielleicht auf gar keinen Fall machen möchte. Gleichzeitig habe ich aber vielleicht auch eine andere Wertschätzung für den Beruf, wenn ich mal hinter den Kulissen war. Also wenn ich mal so eine Großküche erlebt habe und ich gehe in ein großes Restaurant essen, dann weiß ich, was dahinter steckt und wie es dahinter aussieht.
Das ist ein richtig harter Job, ja, genau.
Ne, dass ich vielleicht dann doch ein bisschen freundlicher zu der Kellnerin bin oder zu den Mitarbeitern, ne, weil ich mal gesehen habe, was dahinter abgeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind auch dahingehend prägende Erfahrungen. Absolut. Und das festigt also das eigene Bild, was man, also man kann halt Selbsterfahrungen sammeln, ne? Weil häufig ist es ja auch bei Jugendlichen so, dass vom Umfeld ganz stark gerade in das Thema Berufswahl auch reingesprochen wird, ne? Also der wird bestimmt mal Arzt oder keine Ahnung, der spielt gerne mit Holz, der wird bestimmt Schreiner oder ne, in allen Ausprägungen, da sagt die Oma, die Tante, Mama, Papa, jeder hat eine eigene Meinung dazu, was das Kind mal wird. Und das ist auch so eine Gefahr, die ich sehe, dass wir den Kindern einfach hier viel zu sehr reinquatschen. Und auch immer, wenn wir negativ von Berufsbildern sprechen in der Gesellschaft, ne? Ich habe es ein Stück weit gerade eben auch getan mit meiner Großküchenerfahrung, habe aber danach gleich ergänzt, das war für mich nichts, weil diese Mengen an Lebensmitteln mich total, ne? Aber mir ist bewusst, es gibt Leute, die, für die ist Kochen Leidenschaft und die stört es dann auch nicht, ob das für 100 oder für 5 Leute ist, wenn sie kochen. Und das ist so wichtig, ne? Also, dass wir nicht pauschal da Empfehlungen weitergeben, weil keiner läuft in den Schuhen des anderen. Wir wissen gar nicht, was der, auch, wir glauben auch immer, für die eigenen Kinder zu wissen, was das Beste ist, aber wirklich wissen können wir das einfach nicht. Und ja, hier auch die Erwachsenen offen, dass die Erwachsenen offen sind, den Kindern ihre eigene Erfahrung zu ermöglichen. Das geht halt eben auch, ja, mit Praxiserfahrung ganz gut und dass die Eltern auch einfach, ja, da offen sind und dann nicht sagen, ja, aber willst du nicht lieber ein Praktikum in dem Bereich machen, sondern das, was das Kind sich ausgesucht hat, das ist dann genau der richtige Bereich. Also da muss ich mich als Erwachsene dann auch ein bisschen, ja, zurücknehmen und eigene Erfahrungen machen lassen. Wir müssen ihren eigenen Weg finden. Wie gesagt, mein größter Wunsch wäre, dass jeder junge Mensch in einem Bereich arbeitet, der ihn mit Leidenschaft erfüllt und halt eben, ja, so den Weg dahin findet, das zu machen, was er wirklich gerne macht. Wie wundervoll wäre das, wenn wir alle das machen, worin wir gut sind und was wir wirklich gerne machen. Da könnten wir richtig viel Energie, glaube ich, noch freisetzen, die noch im Verborgenen liegt gerade.
Ja, absolut. Und letztlich, es hat ja jeder auch anderes, was ihm gefällt. Ne? Also Wieso, wie dein Beispiel mit der Großküche, ja, für dich persönlich war das vielleicht nichts, aber trotzdem gibt es ja genug Menschen, für die das richtig geil finden oder für die das eine geile Challenge ist, so viele Essen wie möglich zu kochen und sowas, ne? Also so Menschen gibt es ja.
Ja, absolut. Und ich habe Jahre später durch Zufall mal einen Aderkurs begleitet, der nur aus Köchen und Gastronomen bestand. Und gemerkt, was die an ihrem Job einfach so lieben, wo ich dann auch nochmal, ne, wo du genau siehst, ja, es gibt eben Leute, für die ist das genau das Richtige. Ne? Und nur weil es für den einen nicht passt, heißt das nicht, also, ne, es gibt nicht gute und schlechte Berufsbilder. Wir haben ja auch so als Gesellschaft häufig so, stellen wir so eine Wertigkeit auf, die gibt es einfach nicht in meinen Augen. Jeder Beruf ist gleich viel wert und jeder Mensch, der in seinem Beruf gute Arbeit leistet, verdient unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung.
Absolut. Und vor allen Dingen, wo du es gerade sagst, mit guten und schlechten Berufen, wir brauchen ja auch jeden dieser Berufe.
Eben.
Also, ich habe irgendwann zuletzt mal irgendwo so dieses Beispiel gelesen, wo jemand zu seinem Kind gesagt hat, du musst in der Schule aufpassen, sonst wirst du Verkäufer bei Aldi.
Ja.
So, ja, aber wenn wir einkaufen gehen, sind wir froh, dass da ein Verkäufer sitzt und wir sind froh, dass da jemand die Ware einräumt. Also, warum machen wir Berufe schlecht, die wir brauchen, die wir dringend
Eben.
brauchen. Also, und ganz ab
Ja, unsere Gesellschaft funktioniert nur so, ja.
na, ganz abgesehen davon, dass bei Aldi an der Kasse auch kein schlechter Beruf ist, ne? Aldi ist ein sehr, sehr guter Arbeitgeber, die viel für Ausbildung und Weiterbildung und was nicht alles tun. Also davon mal ganz abgesehen, ne? Was ist das für ein Bild, was wir da vermitteln manchmal?
Auf jeden Fall und auch die ja total moderne Ausbildungskonzepte häufig auch haben. Ne? Also jetzt zum Beispiel, ich habe eine Ausbilderin vor kurzem kennengelernt von DM. Das ist der Wahnsinn, was die mit ihren Azubis in der Ausbildung machen. Und es ist eben nicht nur die Regale auffüllen im DM-Drogeriemarkt. Nein, das ist nicht das komplette Berufsbild. Das ist zwar das, was ich als Kunde sehe, wenn ich da reinlaufe, aber das ist nicht alles das, was hinter den Berufen steht. Und das ist ja auch so, dass wir können sehr häufig auch gar nicht überblicken, beziehungsweise sehen wir ja immer nur einen Teilbereich von einem Beruf und können das gar nicht wirklich einschätzen, was derjenige leistet, was das Anspruchsvolle am Beruf ist, was das Reizvolle ist. Und ne, das kann man von außen so gar nicht beurteilen. Und unsere Gesellschaft, wie du gesagt hast, funktioniert ja auch nur, wenn wir alle Berufe haben. Und auch gerade jetzt in den letzten Jahren sehen wir ja auch vor dem Hintergrund des digitalen Wandels, wie stark sich Berufsbilder einfach wandeln auch und hier auch einem ständigen Wandel unterworfen sind. Jetzt gerade auch Berufe zum Beispiel Heizung, Sanitär oder so, ne? Das wird ja auch häufig abwertend. Du weißt, was für ein Installateur, ich wiederhole es jetzt nicht genannt. Und das stimmt gar nicht. Das ist ein hochmoderner Beruf, schon sehr digitalisiert und, und. Und da wird auch ein total falsches Bild nach außen einfach vermittelt.
Und auch das sind super wichtige Jobs. Also das vergessen wir, glaube ich, dann manchmal auch, ne, dass das in der Gesellschaft halt schon wichtige Jobs sind. Und es ist eigentlich sehr, sehr dramatisch, dass gerade diese Berufe, die extrem systemrelevant sind, dass die so wenig oftmals so wenig Anerkennung haben oder da so schlecht drüber geredet wird.
Alle Leute, denen in den letzten 2 Wochen die Heizung ausgefallen ist, wo es so irre kalt war, die waren irre froh, wenn derjenige innerhalb weniger Stunden da war und wieder dafür gesorgt hat, dass es warm ist. Genauso letztes Jahr, Stichwort Energiekrise, waren sie alle froh, wenn ihre Anlagen optimiert wurden und sie eben Geld sparen konnten und. Und das, ne, ist halt auch das, was hinter diesen Berufen steht.
Absolut. Dann sind wir bei der Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Also mein Wunsch wäre, dass Schule eben in meinen Augen alle Kinder abholen können muss mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Wir sind eben keine Marionetten, die in Schablonen passen. Und es gibt nicht nur einen Weg.
Ja, sehr schöne Wünsche. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für deine vielen wertvollen Impulse. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch bei dir, dass du mich eingeladen hast und für das tolle Gespräch.
Sehr gern. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.